Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 192 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. August 2024 und ja, da sind wir wieder. Nach der Sommerpause, Sie hören, dass wir gut gebräunt sind und leider hören Sie aber auch, dass ich hier ganz alleine nicht im Studio sitze, denn unsere liebe Schmiddi hat, Achtung, Urlaub. Ja, die haben wir in Urlaub geschickt und deswegen mache ich das hier alles mal alleine. Und ja, lassen Sie uns doch mal schauen, was haben wir denn heute wieder in unserer großen Comeback-Folge. Der Schmalltalk fällt aus Gründen des bereits erwähnten Fachkräftemangels heute leider aus. Dann gibt es aber ein Interview und zwar mit Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Und damit sprach tatsächlich Schmiddi über den Maklermarkt und was da gerade so los ist. Und in den News der Woche meldet der GDV ziemlich teures Wetter. Der BVI hat nachgerechnet, wie lange eine Fondsrente reicht. Die Fusion von Gotha und Barmenia biegt in die Zielgerade ein. Und BVK-Präsident Michael H. Heinz hat einen Orden bekommen. Aber erst eine wichtige Sache in eigener Sache.
Werbung.
120 Aussteller. 80 spannende Fachvorträge und als Starredner Unternehmerlegende Wolfgang Grupp und Bestsellerautorin Franka Lehfeld. Am 17. September 2024 findet die nächste Hauptstadtmesse statt, die Fachmesse für alle Vermittler. Informieren Sie sich über die neuesten Produkte, aktuelle Branchentrends und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich wichtige IDD-Stunden, nutzen Sie die Chance, mit erfolgreichen Branchenprofis zu netzwerken und freuen Sie sich auf inspirierende Fachvorträge. Worauf warten Sie noch? Diesen Tag sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Jetzt mehr erfahren und registrieren unter www.hauptstadtmesse.de. Bis bald in Berlin, Ihre Fondsfinanz.
Im Gespräch.
Ja. Bevor Schmiddi in den Urlaub gegangen ist, hat sie uns noch ein schönes Interview hinterlassen. Deswegen gibt es jetzt sozusagen Schmiddi aus der Dose. Und zwar zum Thema Demografie, Digitalisierung und Regulatorik. Denn die führen dazu, dass es für viele Makler gerade keinen großen Spaß mehr macht, Makler zu sein. Das beobachtet jedenfalls Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Es sei aktuell schwierig, erfolgreich am Markt zu agieren. Daher komme es momentan auch zu Geschäftsaufgaben oder Aufkäufen. Wer seine Hausaufgaben aber richtig macht, für den kann das dynamische Marktumfeld eine Chance sein, so Lücke. Welche Hausaufgaben das sind, wie sich die zunehmende Konsolidierung auch auf dem Poolmarkt auf Makler auswirkt und ob künstliche Intelligenz eher Freund oder Feind ist, hat unsere Kollegin Karin Schmiddi-Schmidt mit Lücke besprochen. Band ab.
Hallo Justus Lücke und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo Karin, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen uns heute mal ein bisschen über den Maklermarkt unterhalten und was da gerade aktuell so los ist. Du hast ja eine gute Draufsicht auf den Markt. Und was würdest du denn sagen, wie ist es denn aktuell so um den Markt bestellt? Was treibt Makler denn aktuell so um?
Ich würde sagen, in Vorjahren auch schon, aber dieses Jahr und auch so die aktuelle Zeit ist, glaube ich, sehr, sehr dynamisch. Hängt natürlich auch ein bisschen sehr stark davon ab, welches Segment des Maklermarktes du dir anschaust. Denn der Maklermarkt ist ja nicht einfach der Maklermarkt, sondern du hast ja sehr unterschiedliche Herausforderungen. Sei es dann, ob du dir auf größere Maklerunternehmen schaust oder eher auf kleinere Einzelmakler. Aber generell hast du halt so Schlagworte wie Demografie, Digitalisierung, aber auch Regulatorik, die einfach dazu führen, dass es am Ende für die meisten einer viel weniger Spaß macht, noch Makler zu sein. Oder viel weniger Spaß noch macht, auch am Markt da erfolgreich zu agieren oder die Herausforderungen, erfolgreich am Markt zu agieren, immer höher werden. Und mit den Reaktionen, dass sich halt Menschen aus dem Maklermarkt als Makler verabschieden, es sich konsolidiert, die Prozessdigitalisierung vorantreiben. Also da ist es einfach sehr, sehr herausfordernd. hat den Vorteil für diejenigen, die ihre Hausaufgaben gut machen, dass sie dann nachher noch gestärkter und noch besser dastehen, aber auch für den einen oder anderen, der dann auf der Strecke bleiben wird.
Das ist natürlich nicht so schön. Wenn du sagst, die Hausaufgaben richtig machen, was ist das denn? Was muss man denn da machen, um aktuell zu bestehen?
Ja, im Endeffekt muss man ja immer sagen, jeder Makler, auch per Definition, ist ja erstmal Unternehmer. Das heißt, er führt ein größeres oder kleineres Unternehmen. Und wenn ich jetzt auch selber als Unternehmer auf mein Unternehmen schaue, das ist länger, was ich mache, muss ich einfach erstmal genau schauen, dass ich meine Prozesse im Griff habe. Dass ich schaue, was ist eigentlich das, womit ich den größten Teil meines Tages verbringe und wie kann ich die besser gestalten. Das heißt, durch Automatisierung, Digitalisierung kann ich mir Software einkaufen oder eine Software nutzen, um das zu tun, aber auch einfach durch Organisation, Templates, Vorlagen und dann am Ende natürlich auch dadurch meine Marktansprache, meine Zielgruppen dann zu schauen, wer ist denn so mein Standardkunde? Was sind denn die Menschen, für die ich jetzt vielleicht einen noch größeren Mehrwert als für den Durchschnittsmenschen bieten kann? Also das Thema einerseits Kundenanalyse, Zielgruppenanalyse nach außen und nach innen ganz klar das Thema Prozessoptimierung, Automatisierung, Digitalisierung mit Technik und ohne. Weil ohne das habe ich am Ende irgendwann das Problem, dann kann ich diese Herausforderungen einfach nicht mehr bewältigen und kann das auch schon gar nicht ertragreich tun.
Mhm. Du hast eben ja auch schon die Konsolidierung angesprochen, die sich abspielt. Ist das eher bei den größeren Maklerhäusern oder eher bei dem restlichen Segment der Fall? Was beobachtest du da?
Das sehe ich bei allen Segmenten in unterschiedlichen Formen. Also die klassische Konsolidierung, wie man sie versteht, das heißt ein Unternehmen kauft ein anderes auf, das sehen wir schon ganz klar eher so im mittelständischen bis mittelgroßen Segment. Weil da der Aufwand für so einen Unternehmenskauf und so eine Konsolidierung, also sowohl die Bewertung des Unternehmens als auch dann die operative Übernahme, die Integration, Vereinheitlichung der Software, Übernahme der Mitarbeiter etc., sich dieser Aufwand überhaupt erst rechnet, ab einer gewissen Unternehmensgröße. Das heißt, da sehen wir das gerade im Gewerbesegment, ist das ja jetzt in den letzten paar Jahren schon ein sehr markantes Thema, wo auch, glaube ich, es gibt, glaube ich, gefühlt keinen Gewerbemakler mehr in Deutschland, der noch nicht ein Übernahmeangebot bekommen hat, aus verschiedenen Gründen vielleicht angenommen hat oder auch nicht. Im kleinen Segment ist es dann teilweise schon herausfordernder. Da gibt es dann eher andere Formen, wo man dann sagt, okay, man lagert nach und nach die Bearbeitung oder die Betreuung des Bestandes einfach auf Partner aus. Und dann am Ende kann man dann noch entscheiden, okay, gebe ich meinen Bestand jetzt an diesen Partner, der den eh schon betreut. Aber da sieht man auch schon, dass natürlich insbesondere auch aus Altersgründen da auch die Kleinstmakler nach und nach dann in den Ruhestand gehen und da teilweise auch Herausforderungen haben, dann jemanden für die Übernahme des eigenen Bestandes zu nehmen. Deshalb würde ich da eher von Nachfolge sprechen als von Konsolidierung. Aber im Endeffekt führt es zum Gleichen. Es werden immer weniger Menschen beziehungsweise immer weniger Unternehmen, die da am Markt agieren.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich wollte nochmal das Thema Regulierung ansprechen, was du ja auch gerade bemerkt hast. Was treibt denn, also was sorgt da vor allem für Probleme bei Maklern?
Ja, das sind einerseits natürlich klar die klassischen Vertriebsregulierungen aller noch ursprünglich von IDD mit den Weiterbildungsverpflichtungen, die noch quasi mit den geringsten Aufwand machen, aber trotzdem auch gemanagt werden müssen. Aber auch so lapidare Themen wie Datenschutz und auch aus so Themen wie generativer KI, so EU AI Act, also diese ganzen Datenthemen, Datenschutzthemen, die jeder Unternehmer hat, aber gerade im Versicherungskontext da einfach gewisse Herausforderungen mit sich bringen. Plus natürlich dieses Damoklesschwert, Provisionsdeckel, / Provisionsverbot, was dann so am Horizont immer schwebt, was natürlich gerade für die Maklerwelt eine sehr, sehr große Herausforderung darstellen würde. Dann so, sagen wir mal, versicherungsspezifische beziehungsweise versicherungsnahe Themen, aber auch so schöne Themen wie Nachhaltigkeit. Das hat natürlich einen Vorteil und gesellschaftlich auch großen Sinn, aber die beispielsweise Reporting-Pflichten, die damit verbunden sind, die zwar aktuell noch für größere Unternehmen, aber die Schwellen, ab wann ich dort Nachhaltigkeitsberichterstattungen oder Informationen zur Verfügung stellen muss, werden immer geringer. Plus, dass ich dort natürlich auf dem Wege auch noch sowas wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz habe, wo ich dann plötzlich mit meinen Dienstleistern oder ich selber als Partner von anderen Unternehmen Informationen zur Verfügung stellen muss zu meiner Nachhaltigkeit, zu meinen CO2-Emissionen. Mhm. Und das ist einfach für so ein kleineres Maklerhaus einfach komplett ein neues Thema, was ich nicht kenne, wo ich keine Informationen habe.
Ja.
Und das sind so diese Themen Daten, Nachhaltigkeit und, sagen wir mal, Vertriebsregulierung, die da eigentlich die größten Herausforderungen aktuell darstellen, aus meiner Sicht.
Sowas mussten wir auch gerade ausfüllen, so ein Lieferketten-Ding, weil wir Partner waren. Genau, da mussten wir auch was ausfüllen, ja, das kommt jetzt dann auch auf einen zu, genau.
Kenne ich auch schon, habe ich auch schon ein paar auf dem Schreibtisch gehabt. Das ist schon immer spannend, weil halt auch, wie gesagt, das Beispiel, da sieht halt auch jedes anders aus.
Ja, ja.
Das ist nicht so, ich habe einmal die Informationen und dann fülle ich das einmal aus, sondern wir haben das auch fünfmal mit fünfmal unterschiedlichen Informationen und das ist einfach, das kriegt man dann irgendwann nicht mehr hin, wenn man das halt zu häufig machen muss.
Mhm. Du hast ja eben schon angesprochen, es werden immer weniger Makler, was natürlich auch im demografischen Wandel auch innerhalb der Branche liegt. Wie könnte die Branche es denn vielleicht schaffen, mehr Nachwuchs zu gewinnen? Oder hat sie da echt schlechte Karten?
Ja, ich weiß, also klar könnte man jetzt sagen, ja, nee, der Einzelne kann da gar nichts machen oder so und dann müssen wir nochmal hoffen, dass wir irgendwann im Berufsranking vielleicht mal wieder vorm Politiker liegen oder sowas. Aber das wissen wir ja auch daraus, das ist schon die eigentliche Beleumigung. Ja, ich weiß, also kommt drauf an, wenn die sich jetzt weiter daneben benehmen, dann wird das vielleicht auch wieder einfacher.
Ja, aber stimmt.
Ich glaube, natürlich gibt es immer den Ruf nach Image-Kampagnen und da gibt es ja auch Firmen vom GdV, der auch versucht, so diese Bedeutung von Versicherungen und sowas macht. Aber ich glaube, ganz am Ende wird es auch viel, wie heißt es so hier, Grassroots oder sowas, wie wir es machen, also diese wirklich Arbeit an der Basis, für mich immer so unter dem Schlagwort Finanzwissen, Financial Knowledge. Also wo ich auch gerade als kleinerer, mittelständischer Makler, der auch meistens in einer Region agiert, zu versuchen, überhaupt erstmal über diesen Bereich Finanzwissen und damit Bedeutung auch darüber dann von Versicherungen überhaupt erstmal den Sinn und Zweck und Wichtigkeit von Versicherungen zu transportieren, weil es ja, glaube ich, viel aus meiner Wahrnehmung viele Menschen sich den Job gar nicht vorstellen können. Nicht, weil sie denken, die Tätigkeit, die ich als Makler habe, ist irgendwie so unattraktiv, sondern weil es halt auch über die Branche, naja, mit Versicherungen, da will ich lieber nichts mehr zu tun haben, weil im Freundeskreis will ich eigentlich nicht erzählen, dass ich was mit Versicherungen mache. Und da, wenn ich erstmal so über dieses Thema komme, Finanzwissen, das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Ich kann jetzt nicht einfach an jede Schule gehen und vor jeder Schule irgendwie verteilen. Hier übrigens hier ein Flyer zum Thema Zinseszins und Bedeutung von Kapitalanlage und von dem Versicherungsprinzip. Aber da kann ich schon versuchen, Angebote zu schaffen, Aufmerksamkeit zu schaffen, über Orientierungstage etc. dort einfach auch vor Ort zu agieren und dort einfach auch quasi sich selbst als sympathischen persönlichen Ansprechpartner etablieren, auch über Sportmann etc. Und das wird am Ende, glaube ich, mindestens genauso viel Wirkung haben wie irgendwelche Imagekampagnen. Aber trotzdem wird es natürlich jetzt, bleibt es auf jeden Fall herausfordernd. Ja. Vielleicht kann man auch Branchen, also vielleicht auch so aus den anderen Finanzsegmenten natürlich dann so ein bisschen Quereinsteiger à la aus dem Bankensektor oder ähnliches Abfischen. Gewinnen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich dieses wirklich neue Menschen gewinnen möchte, da kann ich ja dann nur in dem Segment anfangen und überhaupt erstmal Wahrnehmung für die Bedeutung von Finanzen und Versicherungen schaffen. Und das kann ein Makler vor Ort viel besser, als wenn er im Fernsehen die nächste Imagekampagne läuft.
Mm, stimmt. Konsolidierung hatten wir eben schon im Maklermarkt. Auch auf dem Poolmarkt geht es ja so ein bisschen voran mit der Konsolidierung. Was wird das denn für Auswirkungen auf Makler haben?
Ja, also ich sag mal so, in meiner Wahrnehmung hat so eine Konsolidierung, gibt es immer so Schwellenwerte. Eine zu große Marktvielfalt ist meistens ineffizient. Und man sagt, wenn es zu viele Pools gibt, dann ist es eigentlich, das ist wegen Gesetz der großen Zahlen, macht das eigentlich meistens nicht so viel Sinn. Ich würde mal behaupten, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, dass es wahrscheinlich noch dem einen oder anderen Pool gibt, der jetzt nicht so effizient wirtschaftet und der jetzt am Ende vielleicht auch nicht einen riesen Mehrwert am Markt sozusagen bietet. Andererseits, wenn ich dann in das andere Extrem schaue und dann sage, ich habe zu wenige Pools, dann habe ich natürlich quasi nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also dann habe ich zu wenig Auswahl, dann leidet der Wettbewerb. Und wenn der Wettbewerb leidet, das ist ja dann über Services Richtung Makler, als auch dann Konditionen sozusagen nach vorne hin und Versicherer oder auch die Marktmacht, wie viel von den Konditionen gebe ich an den Makler weiter, dann ist es zu Lasten des Maklers. Ich glaube schon, aktuell ist es eher noch positiv, weil diese Makler natürlich, wenn sie sich konsolidieren, oder die Pools, wenn sie sich konsolidieren, mehr Möglichkeiten haben, dann auch die Ressourcen zu bündeln, insbesondere in IT zu investieren. Denn ob ich jetzt 1.000 oder 10.000 oder 100.000 Verträge jetzt verwalte, brauche ich die gleichen Systeme. Aber ich habe natürlich bei 100.000 Verträgen mehr Provisionen etc., um dann auch gute IT-Systeme hinzustellen. Steigert die Qualität der Software für die Makler. Bit besser steigert auch die Verhandlungsmacht der Makler gegenüber den Versicherungspartnern. Stichwort Kotagevereinbarung. Und ist erstmal sicherlich förderlich, weil bessere Services, bessere Konditionen, aber schafft auf Dauer natürlich dann auch eine stärkere Abhängigkeit, mehr Probleme beim Wechsel, weniger Wettbewerb und damit dann vielleicht auf lange Sicht auch wieder etwas schlechtere Konditionen, weil der Wettbewerb da dann etwas abnimmt. Also daher erstmal gut.
Gibt es so eine Range, wo man sagt, so diese Zahl an Pools wäre ziemlich gut? So ein Sweet Spot sozusagen?
Also ja, ich sage mal, ohne das jetzt wissenschaftlich fundiert analysiert zu haben, da bin ich jetzt auch kein Volkswirt, um zu sagen, wo ist dann die Grenze vom Monopol zum Oligopol zum Multipol oder wie das heißt. Mhm. Aber ich denke mal, in meiner Wahrnehmung so eine Größe von 3 bis 10, die ist ja relativ groß, ist wahrscheinlich am Ende was, weil wissen wir alles, kleiner als 3 ist immer schlecht. Weil das ist, da ist es quasi kein richtiger Markt mehr.
Ja,
ich
ja.
glaube, größer als 10 ist, es sei denn, ich habe irgendwelche Nischen, wo ich sage, da bediene ich jetzt nochmal ein spezielles Klientel und da macht es Sinn, nochmal einen speziellen Pool für anzubieten, was ich jetzt im Versicherungsmarkt nicht so ganz akut sehe. Maklerseitig vielleicht schon, aber poolseitig schwieriger. Denke ich, dass mehr als 10 vielleicht auf Dauer dann auch nicht unbedingt effizient ist.
Okay. Technik haben wir eben auch schon angesprochen, auch ein wichtiges Thema, Stichwort künstliche Intelligenz. Glaubst du, das wird Maklern bei künftigen Herausforderungen helfen oder könnte sie vielleicht auch zur Gefahr werden?
Nein, also klar wird immer gesprochen, brauche ich dann noch einen Makler, wenn ich einfach einen Chatbot auf einer Website stellen kann und der mich dann genauso gut berät wie Heinz Müller vom Maklerbüro um die Ecke. Da glaube ich aber schon, auch aus unseren Erfahrungen, den Studien, die wir durchgeführt haben, dass der durchschnittliche Mensch zumindest die Möglichkeit haben möchte, noch mit einem Menschen zu interagieren und nicht nur mit einer Maschine. Vielleicht nicht initial, gerade initial, Aufbereitung etc. schon auch durchaus durch Technik und auch das Vertrauen hinein. Aber deshalb glaube ich, dass es am Ende aufgrund der Demografie und auch der Entwicklung, Nachwuchsgewinnung, die ja sehr herausfordernd ist, es gefeinfert ausgedrückt immer mehr Makler oder mehr Wunsch nach persönlichem Austausch mit Makler geben wird, als es Makler geben wird. Und da wird ohne künstliche Intelligenz, andersrum, werde ich gar nicht mehr meinen ganzen Kundenbestand servicieren können. Weil das ist ein wesentliches Element für die ganze Bestandsbetreuung. Einfach nur. Und sei es jetzt in dem Thema Next Best Offer, dass diese Maschine halt automatisch durch meinen Bestand schaut, mit welchem meiner Kunden spreche ich denn jetzt aktuell, weil der halt schon weiß, na, der hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er einen Bedarf hat und der eher nicht. Das heißt, ich schaffe es überhaupt, die zu identifizieren, mit denen ich dann reden sollte. Und wenn ich mit denen rede, sowas wie Gesprächsnachbereitung, Beratungsdokumentation zu erstellen, das macht ja keiner gerne. Aber ich kann nur sagen, auch aus meiner Zeit beim Versicherungsunternehmen, ich habe sehr viele Beratungsdokumentationen gesehen und ich kann nur sagen, die Diskussionen, die wir mit dem Kunden hatten, waren sehr, sehr schnell erledigt, wenn wir ein gutes Beratungsprotokoll hatten, waren sehr selten gut erledigt, wenn wir keins hatten.
Ja.
Das war leider viel zu häufig der Fall. Und da wirklich zu sagen, einfach, dass da die Maschine unterstützen kann, diesen Prozess, der mich sonst vielleicht eine halbe Stunde kostet, vielleicht 2 Minuten kostet. Und da sage ich einfach, es hilft und es wird aber ohne künstliche Intelligenz auch auf Dauer nicht gehen, weil ich meinen Bestand gar nicht mehr betreuen kann.
Okay. Wenn Makler sich für die Zukunft gut aufstellen würden, wenn du ihnen da ein paar, sagen wir mal, 3 Tipps geben müsstest. Welche wären das?
Ah, gut.
Das ist gemein, ich weiß.
Ich weiß. Aber ja, wenn ich jetzt konsequent bin, würde ich sagen, Prozess. Also
okay.
Das ist, ja, klingt ein bisschen, da merkt man dann doch so ein bisschen meinen Background als Mathematiker. Also ich bin da wirklich ein ernsthafter Freund von, dass jeder schauen muss, wie standardisiere ich erstmal die Dinge, die ich tue und dann wie automatisiere ich sie? Also was gibt es für Softwarelösungen und wie binde ich die optimal ein für meine Bedürfnisse? Also erstmal, weil ich kann meine Anfragen nicht managen, dann sind die Kunden unzufrieden, wenn ich sie nicht richtig unterstütze, wenn ich nicht erreichbar bin, wenn ich zu lange Wartezeiten habe. Und dann habe ich irgendwann ein Problem als Unternehmer. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz klar. Und wenn ich das im Griff habe, sage so, berate ich, idealerweise noch einen Beratungsansatz entwickeln oder für mich auch ein USP zu sagen, dann zu sagen, wen adressiere ich denn? Also Prozess, dann würde ich es vom Prozess auf Prozess, Zielgruppe zurückschrauben, nochmal ein bisschen anpassen, wo ich sage, ja, wirklich erstmal, wie funktioniert ein Unternehmen und dann ganz klar, wen spreche ich an, wo erreiche ich den, mit welchen Themen spreche ich den an, wie generiere ich Aufmerksamkeit für mich? Und das ist einfach so der Kern. Wenn ich das beides nicht im Griff habe, eins von beiden hilft nichts, wenn ich die Prozesse habe, aber kein Kunde zu mir kommt. Aber es hilft auch nichts, wenn die Kunden zu mir kommen, ich aber dann mit den Kunden nicht umgehen kann, weil ich keine Prozesse habe. Das kann über Pools sein, das kann über Standalone-Software-Lösungen sein. Das ist ganz individuell. Auf jeden Fall muss ich das beides im Griff haben. Ohne das geht's nicht.
Das ist doch ein schöner Appell an alle Makler da draußen und auch ein schönes Schlusswort für unser Interview. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Justus. Das war sehr spannend. Vielen Dank.
Danke dir.
Die News der Woche.
In diesem Jahr gab es bereits einige Wetterextreme wie Starkregen und Hochwasser. Wir erinnern uns. Daher rechnen Versicherer für das gesamte Jahr 2024 mit Schäden durch Naturgefahren in Höhe von mindestens 7 Milliarden Euro. Das hat der Versichererverband GdV in einer aktuellen Meldung erklärt. Aufgrund der bisherigen Schäden gehen wir davon aus, dass die Naturgefahrenbilanz 2024 insgesamt überdurchschnittlich ausfällt, sagt GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Komme es zu schweren Herbst- und Winterstürmen, könnten die Gesamtschäden noch höher liegen. Im vergangenen Jahr hatten Wetterextreme wie Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen für versicherte Schäden in Höhe von 4,9 Milliarden Euro gesorgt. Das entspricht laut Angaben des GdV dem langjährigen Durchschnitt. Für die ersten 6 Monate 2024 bilanziert der GdV dagegen bereits Naturgefahrenschäden in Höhe von 3,9 Milliarden Euro. Erfasst wurden dabei Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Kraftfahrzeugen. Der Fondsverband BVI hat sich mit der Frage befasst, ob man aus Fonds eine Rente auszahlen kann und wie lange die dann reichen würde. Dafür haben Spezialisten 1,1 Millionen Personen des Geburtsjahrgangs 1958 genommen. Für jede Person errechneten sie anhand der Sterbetafeln des Statistischen Bundesamts ein angenommenes Sterbejahr. Und dann ging es mit der Kalkulation weiter. Nämlich wie sich ein Fonds-Auszahlplan auf Basis historischer Kapitalmarktrenditen entwickeln könnte. Die BVI-Simulation geht davon aus, dass eine Person bei Renteneintritt 35.200 Euro, schöne Zahl, per Einmalanlage in einen offenen Investmentfonds einzahlt. Die Rente daraus orientiert sich an den garantierten Zahlungen einer vergleichbaren Riester-Rente. Laut BVI beträgt sie wegen des jahrelangen Niedrigzinsumfelds aktuell rund 1.260 Euro pro Jahr. Das entspricht einer monatlichen Rente von 105 Euro. Die soll dann aber jährlich um 2% steigen, um die erwartete Inflation auszugleichen. Der Rentner investiert in einen hypothetischen Mischfonds. Der besteht zu 70% aus deutschen Staatsanleihen, abgebildet durch den deutschen Rentenindex REX, und zu 30% aus DAX-Aktien. Das ist also ziemlich defensiv. Im Durchschnitt lagen die Jahresrenditen so eines Mischfonds seit 1987 bei 4,4% pro Jahr nach Kosten. Ergebnis: In 95,7% der Fälle reicht das Geld bis zum Lebensende. Alle anderen Menschen wurden entweder zu alt oder die Börsen liefen zu schwach. Sogar bei jenen Personen, die das 100. Lebensjahr erreichen, reicht das Geld in 62% der Fälle bis zum Lebensende. Die Versicherer Barmenia und Gotha haben in ihrem Fusionsplan die nächste Hürde genommen. Die Finanzaufsicht BaFin hat das Vorhaben für in Ordnung befunden und genehmigt. Das melden die Unternehmen, die dann als Barmenia Gotha auftreten wollen. Vor etwa einem Monat hatten die Unternehmenschefs Andreas Eurich, Barmenia, und Oliver Schöller, Gotha, die Verträge unterschrieben. Nun wolle man in den kommenden Tagen den nächsten Schritt gehen und die neuen Verhältnisse beim Handelsregister anmelden. Den entsprechenden Eintrag erwarten die Beteiligten für Anfang September. Damit wäre der Zusammenschluss rechtlich vollzogen, nicht einmal ein Jahr, nachdem die Unternehmen den Plan bekannt gegeben hatten. Man überträgt dann also das komplette operative Geschäft, also auch den Bestand der Barmenia Lebensversicherung, auf die Gotha Lebensversicherung. Direkt danach verschmilzt die Barmenia Leben auf die Barmenia Versicherungen. Die versicherten Kunden werde man darüber im September informieren, heißt es. Weiter geht es dann aber damit, dass man die Gotha-Kranken wiederum auf die Barmenia-Kranken verschmilzt. Das könne aber bis zu 3 Jahre dauern, lassen die Unternehmen verlauten. Für die Kunden soll sich aber weder am Versicherungsschutz noch an den Prämien etwas ändern. Und jetzt sagen wir einfach mal herzlichen Glückwunsch! Denn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute, kurz BVK, dem uns wohlbekannten und sehr geschätzten Michael H. Heinz, einen Orden verliehen, nämlich das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, wie das Ding komplett heißt. Diese Ehrung soll sein langjähriges Engagement für die deutsche Versicherungswirtschaft und seinen Einsatz für die Interessen der Versicherungskaufleute würdigen. Heinz erhält die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges Eintreten für die Interessen und Belange der mittelständischen Wirtschaft, seinen ehrenamtlichen Einsatz als BVK-Präsident sowie als Präsident des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft, BDWI. Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge, der Comeback-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder, dann wieder mit Schmiddi. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.